Ein Familiengemälde haben wir da gehört, zu sehen darauf Großvater und Großmutter im Garten sitzend. Komponiert hat dieses musikalische Familiengemälde Robert Schumann und gesungen und gespielt haben Dorothea Röschmann, Ian Bostridge und Graham Johnson in unserer Matinee in SWR Kultur. Heute mit dem schönen Titel »Die Mutter aller Mütter«. Es geht um die Oma. In dem Lied eben hieß es, sie sahen uns an und dachten der schönen Vergangenheit, wir sahen sie an und träumten von ferner, künftiger Zeit. Die Alten sehen in den Jungen also ihre eigene Jugend, die Jungen sehen in der Großelterngeneration ihre Zukunft. Wobei man natürlich sagen muss, die Omas von gestern haben mit den Omas von heute und wahrscheinlich auch mit denen von morgen wenig Ähnlichkeit. Zumindest nicht mit dem Klischee der Oma. Also die, die in Kittelschürze und mit Lockenwicklern im Ohrensessel sitzt, strickt und den Enkeln nebenher Märchen erzählt. Heute entsprechen die Omas diesem Bild schon 10-mal nicht mehr. Die stricken zwar vielleicht noch, aber die Socken, die dabei entstehen, verkaufen sie anschließend online in ihrem Etsy-Shop. Sie gehen ins Yoga oder zum Laufen und zumindest, wenn sie nicht noch mit Karriere beschäftigt sind oder gerade auf Reisen. Also das Oma-Sein hat sich ziemlich verändert. Mit dieser Veränderung und all den Oma-Klischees und woher die kommen, hat sich auch die Historikerin Dr. Julia Haubold-Stolle beschäftigt. Sie hat ein Buch mit dem Titel »Oma ist die Beste – Die Kulturgeschichte der Großmutter« geschrieben und über das, was sie dabei herausgefunden hat, unterhält sie sich jetzt mit mir. Hallo Frau Haubold-Stolle.
Ja, hallo.
Heute kann man ja ziemlich sicher sagen, diese märchenbuchhafte Apfelkuchen, Kringellöckchen, Oma, die gibt es vermutlich nur noch im Kasperletheater, aber nicht in der Realität. Gab es die denn überhaupt jemals so? Ich habe da so meine Zweifel bekommen jetzt bei der Vorbereitung.
Ja, so genau so hat es sie vermutlich selten gegeben oder nur in einer sehr begrenzten Zeit und auch nur im wohlhabenden Bürgertum, die es sich leisten konnten, dass Großmütter und eben auch Mütter nicht erwerbstätig sein mussten. Dieses ganze Bild, was Sie da geschildert haben, letztlich ist ein Bild, was im 19. Jahrhundert entsteht.
Mhm. Also dieses Bürgertum, da sprechen wir wahrscheinlich auch vom 19. Jahrhundert.
Ja, genau, da sprechen wir vom 19. Jahrhundert. Aber auch noch im 20. Jahrhundert gab es ja schon auch Großmütter, die also als Mütter nicht unbedingt berufstätig waren, sondern sich auf Haushalt und Familie konzentriert haben, weil sie es sich leisten konnten, weil es einen Ehemann gab, der sie versorgt hat. In der Arbeiterschicht zum Beispiel wissen wir, weder im 20. noch im 19. Jahrhundert war das in den allermeisten Familien überhaupt möglich. Da waren alle erwerbstätig, sobald sie konnten, solange sie konnten. Aber im Bürgertum entwickelt sich im 19. Jahrhundert diese Vorstellung, dass der Mann für das Einkommen zuständig ist, für die Welt draußen, für das Politische und die Frau für die liebevolle Fürsorge zu Hause, für die Kinder, für die Nachkommen, für den Mann. Dazu gehört dann auch, dass die Oma für die nächste Generation eben zuständig ist.
Mhm. Aber man musste sich das leisten können. Das haben Sie jetzt auch schon angesprochen. Mhm. Also es war schon immer so eine ökonomische Geschichte auch, ob man sich eine Oma leisten konnte oder nicht. Und es ist ja heute eigentlich auch so da. Also ja. Was wir Geld in Babysitter gesteckt haben schon, weil die Omas eben nicht vor Ort sind, da weiß man, was das wert ist.
Genau, ob die Omas vor Ort sind, macht einen riesen Unterschied. Man weiß, dass Frauen mehr Kinder bekommen, wenn ihre Mütter in der Nähe wohnen. Das kann man an 100 Kilometer weiter abmessen. Es wird, je weiter weg die Mutter ist, desto weniger Kinder bekommen die neuen Mütter. Und das ist etwas, glaube ich, was sich sozusagen wirklich durch die Geschichte der Menschheit dann so ein bisschen zieht, dass diese zusätzliche Familienunterstützung, die man durch eine Großmutter bekommen kann, in Klammern heute auch durch die Großväter, dass die wirklich auch einen ökonomischen Vorteil haben für die Enkelgeneration.
Mhm. Ich habe auch gelesen, ich glaube auch in dem Zug, dass die Kinder eine höhere Überlebensrate hatten, also früher, ich weiß jetzt gar nicht, wahrscheinlich vor dem 19. Jahrhundert noch, wenn die Oma mütterlicherseits mit im Haus war.
Genau. Das ist eine sehr interessante Studie. Da gibt es mehrere Studien aus Finnland, aus Kanada. Es geht beides mal so um die frühe Neuzeit, 16. und 17. Jahrhundert. Da hat man herausgefunden, dass die neugeborenen Kinder eine größere Wahrscheinlichkeit hatten, das Kleinkindalter zu überleben, wenn die Oma mütterlicherseits mit im Haushalt lebte. Wohingegen man nachweisen konnte, dass die Oma väterlicherseits sogar eventuell negative Einflüsse hatte da auf die Kinder. Warum das ganz genau so ist, weiß man nicht. Eine evolutionsbiologische These ist dann eben, naja, die Mutter der Mutter, die weiß auf jeden Fall, dass ihre Gene in dem Kind ihrer Tochter sind. Ne? Das ist völlig klar. Die Mutter des Vaters kann das nicht unbedingt. Ne? Und da gibt es anscheinend so einen natürlichen Unterschied.
Das ist aber
der
böse.
Sicherlich nicht so ganz bewusst im Kopf dieser Frauen war, aber anscheinend statistisch zumindest gesehen nachweisbar ist.
Ja, da kommt vielleicht auch dieses böse Schwiegermutterbild her oder die böse Frau im Märchen.
Genau,
ist das ja auch.
Die Schwiegermutter, das war, ich glaube, das kommt daher, beziehungsweise das war auch sicherlich oft Realität. In unseren Gesellschaften war es ja also in der frühen Neuzeit üblich, dass die Frau in die Familie des Mannes zog. Ne? Das hatte natürlich immer zur Folge, dass die neue Frau, also die junge Frau, in das Reich der älteren Schwiegermutter kam. Ne? Vielleicht hat auch allein dieser Streit schon ausgereicht, um dafür zu sorgen, dass es den Kindern nicht unbedingt besser ging in dem Zusammenhang.
Mhm. Ja, da kann man natürlich viel spekulieren.
Das können wir nicht mehr nachweisen. Ne?
Ja, also, schwierig. Ja, das Bild von der bösen Schwiegermutter hängt ja heute auch noch nach. Da kann ich jetzt von Glück sprechen. Ich habe keine böse Schwiegermutter. Ich würde unser Kind auch bedenkenlos beiden Omas anvertrauen. Bei uns ist eher das Problem, die sind mehrere hundert Kilometer weit weg und vor allem auch beide total aktiv. Die haben ihre eigenen Projekte, die reisen viel. Und ich glaube, das ist so ein generelles Ding. Die Omas von heute sehen sich ja nicht mehr in erster Linie als Omas, sondern die haben ein eigenes Leben. Ja. Kann man da von so einer Individualisierung der Großmutter sprechen? Oder vielleicht auch, dass es ihnen so gut geht heute wie vorher noch nie?
Ja, also es hat sicherlich auch wiederum zwei Gründe. Ja, zum einen geht es im Moment einer Generation von Großmüttern ökonomisch in Deutschland so gut, wie es, glaube ich, seit wirklich Jahrzehnten, wahrscheinlich Jahrhunderten lang alten Frauen selten ging. Früher waren die Synonym, also damals 50er, 60er Jahre der Bundesrepublik und auch in der DDR, ein Synonym eigentlich der älteren Frauen für Armut. Heute würde ich sagen, ja, es hat einerseits vielleicht mit den Möglichkeiten zu tun, zum anderen aber auch natürlich, dass diese Frauen ja sowieso schon ein selbstbestimmteres Leben hatten als die Omas der 50er Jahre, wobei ich glaube, die Bandbreite da sehr groß ist zwischen den Großmüttern, die da voll und ganz reingehen oder die es auch müssen, weil auch heute gibt es natürlich immer wieder Familien, wo es wirklich ohne Unterstützung der Großeltern gar nicht funktionieren würde. Mhm. Genau, was allerdings, glaube ich, wirklich ganz deutlich anders ist, wie wir selber das ausgestalten wollen. Das ist uns heute viel weniger gesellschaftlich vorgeschrieben und das nutzen die Menschen auch.
Was haben Sie denn eigentlich für ein Verhältnis zu Ihren Großmüttern und hat das sich durch die Arbeit an Ihrem Buch nochmal verändert?
Nein, weil meine Großmütter beide schon gestorben waren. Und das war auch so wirklich der Punkt, wo ich angefangen habe, mich mit diesem Oma-Bild zu beschäftigen, weil ich selber eine enge Beziehung zu meiner Oma mütterlicherseits und auch eine gute Beziehung zu meiner Oma väterlicherseits hatte, die mir wirklich viel bedeutet haben. Und als ich dann gemerkt habe, was für eine Beziehung meine kleine Tochter und meine Mutter als Oma dann mit dieser Tochter aufgebaut haben und dass das nochmal so was ganz Eigenes ist, und ich auch mit meiner Mutter darüber gesprochen habe, dass sie sagte, naja, sie hat aber eben so ein Bild, die Oma, als dann doch so ein bisschen fast wie was Negatives. Also wie jemand, der nicht mehr besonders helle ist, nicht mehr besonders modern. Und da habe ich gesagt, ja, das ist doch merkwürdig, weil die Omas heute, die sind ja gar nicht so. Ne? So war meine Oma schon nicht. Und wo kommt das denn jetzt her? Und warum findest du das merkwürdig, wenn jemand zu dir Oma sagt? Das war eigentlich sozusagen der Anlass, dass ich mich damit beschäftigt habe.
Da ist das Interesse entstanden. Mhm. Julia Haubert-Stoll hat die Kulturgeschichte der Großmütter erforscht und ein Buch dazu geschrieben. Oma ist die Beste, heißt es. Und das Buch verlosen wir heute auch in unserer Matinee zum Thema Oma. Das Rätsel, das Sie dazu erraten müssen, gibt es gleich nach der nächsten Musik. Und Ihnen, Frau Haubert-Stoll, herzlichen Dank für das nette Gespräch.
Ich danke Ihnen. Einen schönen Tag noch. Tschüss.